Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, mit euch heute gemeinsam über ein Thema nachzudenken, was mich selbst in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, aber eigentlich seit den letzten 2 Jahren sehr bewegt und von daher für mich ein sehr persönliches Thema ist. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich nicht lieber irgendwas ganz Elaboriertes heute preisgebe, irgendwas Kompliziertes, vielleicht was zum Verhältnis von Schöpfung und Evolutionstheorie oder irgendwas Verrücktes zu Dämonen und zur geistigen Welt oder irgendein Thema, wo man sagt, das ist richtig abgedreht. Dann dachte ich, nein, heute ist mein Thema was ganz Einfaches, was vielleicht euch einen ganz kleinen Blick in mein Herz und vielleicht auch ein bisschen in mein Leben so der letzten Monate geben wird. Eine Bemerkung vorweg, ich habe einen Geschwindigkeitsbeauftragten heute hier und zwar wird der Rudolf darauf achten, dass ich nicht zu schnell und nicht zu langsam rede. Das heißt, wenn ihr nachher findet, ich habe zu schnell gesprochen, müsst ihr euch beim Rudolf beschweren. Ich sozusagen gebe damit jegliche Verantwortung an dieser Stelle ab. Das ist eigentlich ein super Job. Mein Predigttext, irgendwie stört mich dieses Ding. Mein Predigttext steht im 2. Timotheus, die Verse 7 und 8. Den guten Kampf habe ich gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Jetzt endlich winkt mir der Kranz der Gerechtigkeit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Paulus schreibt diesen Text als eine Art Zeugnis. Man könnte sagen, er schaut zurück auf sein Leben und sagt, wenn unter der Summe, also wenn ich einen Strich drunter ziehe und sage, was ist die Aussage, wofür mein Leben steht, dann könnte dieser Vers dort stehen. Den guten Kampf habe ich gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Ich muss sagen, dieser Vers hat mich in einer Situation getroffen, ich habe das schon mal an der einen oder anderen Stelle auch erzählt, als meine Mutter auf ihrem Bett, was dann nachher ihr Sterbebett wurde, lag. Und wir waren alle sehr frustriert und traurig und wir waren wütend, weil ihr Leben viel zu schnell zu Ende geht und wir irgendwie gekämpft haben und wir das Gefühl hatten, das kann doch jetzt nicht der rechte Weg sein und so kann das doch nicht wirklich funktionieren. Und dann hat meine Mutter uns angeguckt und hat gesagt, warum weint ihr denn? Was ist denn die Hoffnung, was ist denn der Glaube, der in euch ist? Ich weiß nicht, ob sie das bei vollem Bewusstsein gesagt hat oder ob sie das gesagt hat, weil es einfach eine Art Eingebung war. Auf jeden Fall ist das ein Satz, der mich seitdem zutiefst zum Nachdenken gebracht hat. Der für mich die Frage war, wofür stehst du, Matthias? Wofür steht dein Leben? Zum einen, was sehen Leute, wenn sie in dein Leben hineinschauen? Aber auch zum anderen, was stünde denn unter der Summe deines Lebens? Was ist sozusagen das Fazit, was Leute ziehen, wenn sie sagen, okay, ich muss den Braun, den muss ich jetzt irgendwie beschreiben. Ja, sozusagen, dafür steht er. Wir alle wünschen uns ja irgendwie, dass wir für was stehen. Dass, wenn man unser Leben anschaut, dass wenn man unseren Namen hört, dass man ein Bild im Kopf hat und sagt, ja, genau, dafür steht diese Person. Und die Wahrheit ist, so oder so, du stehst mit deinem Leben für etwas. Die Frage ist nur, für was? Für was stehen wir? Für was geben wir ein Zeugnis ab? Und ich finde das interessant, dass Paulus diese Frage, wofür stehen wir? Was ist das Motto deines Lebens? Was sieht man, wenn man in dein Leben hineinschaut? Dass er das mit einem Lauf beschreibt. Und ich möchte 3 Punkte mit euch diskutieren oder darüber nachdenken. Mein erster Punkt ist, was ist eigentlich das Ziel? Also wo läufst du hin? Wenn du ein Läufer bist und wenn du trainierst, dann solltest du eine Idee davon haben, wo möchtest du eigentlich hin? Wenn du einen Marathon laufen willst, dann weißt du, dein Ziel ist der Marathon. Wenn du sagst, du bist eher der Sprinter, dann weißt du, dein Ziel kommt nach 100 Metern. Du kannst sagen, ich möchte der beste Badmintonspieler werden aller Zeiten. Ja, dann weißt du, okay, du musst entsprechend vorgehen. Du kannst andere Ziele haben. Du kannst sagen, ich möchte der Top-Banker werden. Ich möchte der beste Wirtschafts- und der härteste Wirtschaftsprüfer aller Zeiten werden. Ich möchte der abgedrehteste Prediger sein und was auch immer. Wir haben viele Ziele. Und die Frage ist, wenn du ein Läufer bist und laufen möchtest, ist die erste Frage, was ist eigentlich dein Ziel? Die zweite Frage, wenn du das geklärt hast, wenn du weißt, wo läufst du eigentlich hin, dann ist die Frage, wie trainierst du? Wie sieht dein Trainingsprogramm aus, damit du das Ziel, was du vor Augen hast, auch wirklich schaffst? Und der dritte Punkt, der ist zugegebenermaßen nicht unbedingt zwangsläufig, aber ich glaube, dass er sehr wichtig ist. Der dritte Punkt ist, in welchem Stadion läufst du eigentlich? Oder anders gefragt, wer sind die Zuschauer und wer sind deine Mitspieler? Okay, also drei Punkte. Punkt eins, sozusagen die Frage danach, was ist eigentlich das Ziel? Also wo möchtest du eigentlich mit deinem Leben hinlaufen? Und ich bin heute Morgen wahnsinnig glücklich, dass eine Person da ist. Als ich das am Freitag gehört habe, dass der Torben heute da ist, habe ich mich ganz besonders gefreut. Denn der Torben, du kannst mal kurz nach vorne kommen, der symbolisiert sozusagen, der ist perfekt für das, was ich jetzt vorhabe. Und zwar stell dir vor, das ist dein Leben. Ja? Wohlgeformt, gut gebaut, fit, eloquent, gebildet, allzeit bereit. Ja? Also für die kommenden 2 Minuten, das ist dein Leben. Okay? Und dieses Leben besteht jetzt für unser kleines Simulationsspiel aus 3 Phasen. Phase 1, du musst mal kurz das Mikro halten. Phase 1 ist, du sitzt. Okay. Phase 2 ist, du läufst. Phase 3, du machst 2 Burpees. Okay. Burpees, so. Also Kniegestütz, nicht so. Und dann den nächsten. Okay.
Also, das ist dein Leben. Dein Leben besteht auf der einen Seite aus entspannten Momenten. Setz dich hin. Dein Leben besteht sozusagen aus ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Das heißt, du bewegst dich, du läufst. Und dein Leben besteht aus Phasen höchster Leistung. Du bist ja verrückt, dass du das machst. Okay. Jetzt ist es aber so, dein Leben ist ja quasi nicht einfach ein leeres Blatt Papier. Sondern dein Leben, du weißt schon, was kommt, mach den auch nochmal zu. Sehr gut. Dein Leben in der Ruhephase besteht zum einen aus guter Nahrung. Du musst gut essen. Wir werden uns gleich noch überlegen, was man am besten so isst, aber zunächst einmal, du musst gut essen. Wenn du dann gegessen hast und wieder läufst, ja, nicht so schnell. Wenn du dann so läufst, dann passieren dir unterschiedliche Dinge. Du fällst hin. Der Lenny ist gerade dabei. Also Lenny ist mein Sohn, der sitzt gerade da oben und winkt. Der ist gerade dabei, krabbeln zu lernen, sich hinzusetzen und irgendwie in Bewegung zu kommen. Und das meiste, was er macht, ist hinfallen. Ja, hinfallen und irgendwie wieder aufstehen und sich wieder hochziehen. Also du fällst hin und irgendwie lagerst du so ein bisschen was an hier in deinem Leben. Du sammelst Erfahrungen, gute und schlechte. Und es kommt wieder die Zeit, wo du aktiv werden sollst. Manchmal sollte man dann auch den Rucksack zumachen. Sehr gut. Jetzt dreht er durch. Ja, du hast schon 2 gemacht. Dann, du läufst weiter. Du hast eine Ruhezeit. Du bekommst Kinder. Du kannst dich wieder hinsetzen. Es gibt Zeiten, da hast du richtig was zu beißen, ja, das ist wirklich hart und du denkst drüber nach, wie kann ich das sozusagen erledigen, das ist Lennys Beißring. Du bist im Beruf absolut gefordert. Die Leute wollen was von dir. Du bildest dich aus. Du denkst darüber nach, was kann ich besser machen? Das kommt auch alles gewissermaßen in dein Leben hier mit rein. Du lernst jemanden kennen. Du verliebst dich. Du stellst fest, diese Person ist leider doch nicht so, wie du gedacht hast. Aber du hast leider ja gesagt. Diese Person möchte gerne, dass du unterschiedliche Dinge erledigst. Machst du natürlich sofort. Im Beruf merkst du, ach, es läuft doch nicht alles so, wie gedacht. Die Kollegen sind anstrengend. Und du denkst dir irgendwie, naja, es wird schon weitergehen. Geht's auch. Dann kommt irgendwann der Moment, wo du merkst, dein Kind ist schwer krank. Die Welt steht irgendwie still. Aber du versuchst trotzdem irgendwie weiterzumachen. Und leider ist es aber so, dass dein Kind nicht überlebt. Es stirbt. Es stirbt viel zu früh. Dein Leben aber geht weiter.
Stopp.
Du ziehst dich warm an. Und du findest eigentlich, dass du es trotz allem ziemlich gut gemacht hast. Und du läufst weiter durch dein Leben. Und dann kommt ja der Moment. Du bist gefordert. Aber das Leben ist kein Ponyhof. Du bist leider nochmal gefordert. Nein, du bist gefordert. Nein, war ein Scherz. Alles gut. Kannst absetzen. Der Punkt ist, ich brauche den noch. Also du brauchst den gleich noch. Alter. Der Punkt ist, als Christen sind wir mitten in dieser Welt. Wir laden unseren Rucksack voll mit allen möglichen Erlebnissen und Ereignissen. Und es kommt irgendwann der Punkt, wo es drauf ankommt, wo jemand sagt, okay, jetzt zähl's. Jetzt sag, wie sieht's aus? Die Bibel ist da ganz deutlich, die sagt, dieser Punkt wird kommen. Wir können uns ausruhen, wir können sozusagen laufen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo die Frage an dich geht, so, wofür stehst du? Wie reagierst du? Und wenn wir darüber nachdenken, was eigentlich das Ziel ist, dann ist die Aussage der Bibel eigentlich eine ziemlich krasse. Die Bibel sagt, das ist die falsche Frage. Die Frage ist nicht, wie du als Läufer sozusagen dich vorbereiten kannst und dass du einfach nur weißt, wo du hinläufst und läufst und läufst und läufst. Sondern die Bibel sagt, du guckst eigentlich aus einer anderen Perspektive auf dein Leben. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Das ist die Botschaft, die sozusagen eigentlich festlegen soll, wie unser Ziel des Lebens aussieht. Und das heißt, das macht einen fundamentalen Unterschied. In dem einen Fall lädst du dir deinen Lebensrucksack immer weiter voll. Mit guten und mit schlechten Dingen. Mit Dingen, die dich herausfordern und mit Dingen, die eher schwierig sind. Aber Jesus hat gesagt, als ich gestorben bin am Kreuz, da habe ich gesagt, hey, gib mir deinen Rucksack. Gib mir alles, was da drin ist. Ich sterbe dafür. Ich gebe mein Leben. Ich trage diesen Rucksack, damit du leben kannst. Und dann leb auch. Dann leb dein Leben. Dann denk darüber nach, was deine Ziele sind. Denk darüber nach, wo du hinlaufen möchtest. Aber tu das aus diesem Ereignis, aus diesem Erlebnis heraus, dass du diesen Rucksack abgelegt weißt. dass du weißt, der liegt am Kreuz. Und den hat Jesus getragen und den hat das ziemlich viel gekostet. Das wissen wir alle, das haben wir ganz oft gehört. Aber der Clou ist, das ändert komplett, wie wir als Läufer uns unser Leben aufstellen. In dem einen Fall laufen wir mit einer ziemlich hohen Last, die einfach immer höher wird. Und du musst immer schneller laufen, damit du dein Tempo halten kannst. Und irgendwann merkst du, du kannst dein Tempo nicht mehr halten. Sei es, weil du älter wirst, sei es, weil einfach viel zu viel in dem Rucksack drin ist. Und mit diesem Rucksack gehst du in alle Dinge rein. Du gehst damit zu deinen Kindern, du gehst damit in deine Beziehung, du gehst damit in deine Arbeitswelt und du lädst deinen Rucksack immer, immer voller. Und du wunderst dich, warum klappt das denn nicht mit dem Glauben? Was ist denn? Ich versuche doch irgendwie mein Christsein zu leben. Aber eigentlich werde ich irgendwie immer nur nach hinten gezogen. Ich bin wie so ein Käfer, ja, der krabbelt und der bewegt irgendwie seine Beine, aber so wirklich was passieren tut er nicht. Und Jesus sagt, hey, gib mir diesen Rucksack und lass ihn vor allem da. Wenn du ihn einmal abgelegt hast, wenn du vielleicht vor vielen Jahren gesagt hast, hey, das ist meine Entscheidung gewesen, dann lass ihn da stehen. Wir neigen manchmal dazu, ja, dass wir den Rucksack uns zurückholen, dass wir sagen, okay, wir gehen zu den Dingen zurück, die wir irgendwie kennen. Mit unserem Rucksack sind wir sehr vertraut. Der passt gut auf unseren Rücken. Der passt gut. Wir wissen genau, wie wir reagieren, weil wir das so gewohnt sind. Und wenn uns dieser Rucksack abgenommen wird, auf einmal sind die Sachen anders. Ein neuer Mensch zu werden, heißt ja auch, neue Verhaltensweisen zu lernen. Auf einmal die Dinge nicht mehr so zu machen, wie du sie immer gemacht hast, sondern darüber nachzudenken, wie könnten sie denn anders sein? Aber von der Vergebung her zu leben, zu sagen, ich vergebe, weil mir vergeben worden ist, das ist eigentlich die ganz simple Botschaft. Wir bräuchten eigentlich gar keine langen Predigten. Wir bräuchten auch nicht viele Themen. Das einzige Thema, was wir haben, und das ist die Botschaft, die wir in die Welt geben können, ist, uns ist vergeben worden und deswegen können wir vergeben. Das ist eine andere Frage, als ob damit Recht gesprochen ist. Wir wissen, dass wir nicht Recht sprechen können. Die Frage, wer nachher sozusagen für welche Taten zur Rechenschaft gezogen wird, das ist nicht unsere Entscheidung. Das musst du nicht entscheiden. Du musst nicht darüber entscheiden, welche Strafe derjenige bekommt, der dir was auch immer angetan hat. Du musst nicht darüber entscheiden, ob dein nerviger Ehepartner oder dein liebevoller Ehepartner sozusagen welchen Platz im Himmel der nachher bekommen wird. Das ist überhaupt nicht deine Frage. Das entscheidet jemand anders. Deine Aufgabe, unsere Aufgabe, ist aus der Vergebung heraus zu Läufern zu werden. Das Interessante ist, ich glaube, wenn ich hier so in die Gesichter schaue, viele von euch, wir kennen uns ja seit vielen Jahren. Oder ihr mich wahrscheinlich mitunter sogar noch länger als ich euch. Und ich habe mir gedacht, wir sind ja eine ziemlich lange Wegstrecke, sind wir mitunter schon gemeinsam unterwegs. Und manchmal, der Marco denkt sich gerade an die kleinen Geschichten, wie der Bub im Kindergottesdienst saß und er gesagt hat, oh Junge, werd mal groß, jetzt ist er groß oder auch nicht. Und immer noch genauso verrückt. Wir sind lange auf dem Weg gemeinsam. Und manchmal tendieren wir dazu, dass wir Verwaltungsfachangestellte werden. Wir verstehen Christsein als ein Verwalten des Aktes, dass uns irgendwann mal unsere Sünden vergeben worden sind. Nichts gegen Verwaltungsfachangestellte. Ich kriege schon manche böse Blicke. Ich weiß schon, wo ich jetzt gerade nicht hingucken darf. Tolle Menschen. Komischer Job. Wir neigen dazu, dass wir das gar nicht mehr als ein Erlebnis sehen, was unser komplettes Leben prägt, dass da jemand für uns gestorben ist, sondern ja, wir haben uns halt mal dafür entschieden, deswegen ist das halt so. Und ich glaube, eine Herausforderung, wenn wir darüber nachdenken, was ist eigentlich das Ziel, ist wieder aus diesem Moment heraus zu leben. Aus diesem Moment, dass dir jemand diesen Rucksack abgenommen hat. Wenn du daran zurückdenkst, wie es war, als du dich damals für Jesus entschieden hast. Vielleicht war das eine sehr rationale Sache. Vielleicht war das eine sehr emotionale Sache. Vielleicht waren viele Menschen dabei, vielleicht warst du ganz alleine. Aber es war ein Moment, wo du voll da warst und wo du die wichtigste Entscheidung getroffen hast, die du in deinem Leben je treffen konntest. Und ich glaube, dass es eine Herausforderung ist, zu diesem Moment wieder zurückzukommen, aus diesem Moment heraus zu leben, eine Verliebtheit zu entwickeln. Wir sind so routiniert, wir sagen danach, ja, die Verliebten, lass die mal alt werden, lass die mal groß werden, lass die mal durch diese Probleme gehen. Und so gehen wir mitunter auch sozusagen mit diesen Erfahrungen im Christsein um. Wir tun so, als wären wir routiniert, als wären wir gewissermaßen diejenigen, die ja alle schon wissen, wie es läuft. Zumindest stelle ich das bei mir fest. Diese Begeisterung, zu sagen, dafür brenne ich, das ist meine Leidenschaft. Meine Leidenschaft ist, dass mir jemand vergeben hat und deswegen kann ich anderen vergeben. Und deswegen kann ich in Liebe anderen Menschen dienen. Boah, das ist doch eine Nachricht, das ist doch eine Botschaft. Wenn das unter meinem Leben stehen würde, Wahnsinn. Wenn dann da auch noch steht, dass er seinen Job auch noch gut gemacht hat, auch gut. Ja, aber sozusagen, das ist doch nicht das, worum es geht, dass nachher steht sozusagen 10-mal Wirtschaftsprüfer des Jahres. 30-mal verrücktester Akademiker, was auch immer. Das ist doch nicht das, worum es geht, sondern es geht doch darum, dass wir mit unserem Leben für was stehen und einen Unterschied machen. Und wenn das das Ziel ist, dann kommen wir zum zweiten Punkt. Dann müssen wir darüber nachdenken, wie wir dafür trainieren können. Und Training hat sehr viel mit Ernährung zu tun. Interessant ist, die Bibel macht da gar kein Geheimnis drum. Das ist ja witzig, ja. Es ist ja witzig, dass die Bibel über so ein Thema wie Fitness und Ernährung eigentlich in fast jeder Faser drüber nachdenkt und drüber spricht. Und es gibt die schöne Stelle im 1. Korinther 2, Vers 6, wo der Schreiber darüber nachdenkt, das ist doch irgendwie komisch. Er kommt in die Gemeinde und hat irgendwie das Gefühl, die reden über die gleichen Themen und über die gleichen Sachen, über die die vor 20 Jahren auch schon geredet haben. Ja, also eine Art Déjà-vu. Also du warst vor 10 Jahren an einem Ort und du kommst dahin zurück und du hast das Gefühl, puh, ist eigentlich total egal, dass ich 20 Jahre weg war. Ich bin mittendrin. Das ist wunderbar. Du kannst sofort mitreden. Du bist vorne vor. Aber Paulus sagt, nee, da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt was nicht. Eigentlich seid ihr so Christen, die immer noch Milch trinken. Milch ist super. Also ja, nicht, dass wir uns halt verstehen. Milch ist ein wahnsinnig fantastisches Getränk. Mit Milch sozusagen kannst du dich perfekt ernähren, allerdings nur für eine kurze Zeit. Zum einen wird dir irgendwann übel. Das Experiment machen wir jetzt nicht. Und zum anderen kannst du deinen Stoffwechsel, deine Fitness kannst du nicht halten, wenn du nur Milch trinkst. Und Paulus sagt, nee, das Interessante ist, es gibt Läufer, die auf ihrem Lebensweg eigentlich immer nur Milch trinken. Die machen eigentlich immer nur das, was sie immer gemacht haben. Die trinken Milch. Wenn sie überhaupt was trinken. Gibt auch ein paar Magersüchtige. Die magersüchtigen Christen, das sind die, die trinken immer nur Wasser. Die glauben sozusagen, sie haben sich bekehrt, sie haben gewissermaßen einmal den Rucksack abgelegt, aber dann hat das gar keine Bedeutung für ihr Leben. Die trinken Wasser und wundern sich, dass sie nicht wachsen. Die wundern sich, dass das keine Auswirkung auf ihr Leben hat. Dabei liegt es einfach an der Nahrung. Und er sagt, es gibt die obese people. Es gibt die Übergewichtigen. Es gibt diejenigen, die sind so wohlgenährt, dass sie ihre Umgebung nicht mehr sehen. Das ist doch interessant. Das ist so interessant am Dicksein. Ich erzähle kurz die Geschichte. Und zwar, wir hatten ein größeres Forschungsprojekt in einer Reha-Klinik für Adipös-Kranke. Und wenn ich Adipös-Kranke meine, dann sind die wirklich adipös. Ja, also da war einer, ich nenne ihn jetzt einfach mal Peter. Und der Peter, der hatte ein BMI von 117. Ein BMI, ein Body Mass Index von 117. Das ist gewaltig. Ja, der lag in seinem Bett und wenn er aufstehen wollte, dann brauchte er ziemlich viele Leute, die überhaupt erstmal ihn hochgehoben haben. Und dann war das Problem, dann kam der Statiker und hat die Decke geprüft und so weiter und so fort. Ja, das heißt, er konnte nicht einfach in das Treppenhaus gehen, die Treppen runterlaufen. Der war sozusagen, hat einfach so viel angegessen, dass er einfach gar nicht mehr teilhaben konnte am Leben. Das war eigentlich, das ist wirklich ein ganz, ganz lieber Mensch. Aber der hat massiv gelitten. Der hat massiv daran gelitten, dass er sozusagen einfach viel zu viel gegessen hat. Was heißt das für die Frage nach unserem Glauben? Ich glaube auch, dass es die Möglichkeit gibt, sich in einer Frömmigkeit oder an einer Frömmigkeit zu überessen. Du kannst so viel konsumieren, du kannst sagen, ich lese die Bibel, ich sozusagen warte auf das ewige Leben und du vergisst eigentlich, dass da ganz viele Leute an dir vorbeilaufen, die genau dich brauchen. Du vergisst sozusagen, dass es darauf ankommt, dass du deinen Job gut machen kannst. Und du wirst so dick, dass du gar nicht mehr siehst, was die Herausforderungen, was die Nöte sind. Und Paulus sagt, wenn du das Ziel erreichen willst, dass du aus der Vergebung lebst und anderen Menschen dienst, anderen Menschen in Vergebung begegnen kannst, dann musst du auf deine Ernährung achten. Das heißt für uns alle wahrscheinlich was anderes. Wir haben unterschiedliche Körper. Ihr wisst es, alle Ernährungspläne sehen sehr unterschiedlich aus, je nachdem, was du erreichen willst und je nachdem, was du mitbringst. Wenn du schon bei 150 Kilo bist, brauchst du einen anderen Ernährungsplan, als wenn du bei 40 Kilo bist. Ja? Und so ist das mit uns Christen auch. Aber die Frage, was brauche ich? Wovon ernähre ich mich? Was ist es, was mich sozusagen prägt? Was dann ja auch dazu führt, was gewissermaßen rauskommt? Ich glaube, das ist ein eigenes Thema, das müssen wir jetzt an der Stelle sozusagen, können wir das erstmal so belassen. Aber ich würde das gerne euch als Punkt mitgeben, wovon ernährst du dich? Und wie sähe eine Ernährung aus, die dich geistlich wachsen lässt? Nimm das als Frage mit und versuch das für dich herauszufinden, was das für dich heißen kann. Ich muss sagen, ich habe eine lange Zeit in meinem Leben habe ich immer gedacht, das heißt, ich muss so und so viele Sachen am Tag machen. Also ich muss irgendwie eine halbe Stunde stille Zeit machen, ich muss sozusagen meine Freundesliste durchbeten und dann muss ich dieses und jenes machen, bis ich irgendwann verstanden habe, nee, das ist eher der Obese-Typ hier. Ja? Und dann habe ich gemerkt, nee, ich muss es umstellen, ich muss meine Ernährung verändern. Ich muss gucken, dass ich in ein ausgewogenes Verhältnis komme. Und habe versucht, was kann das heißen? Das ist eine Frage, die mich heute noch prägt. Was kann das heißen? Wie kann ich meinen Glauben so füttern, dass er wirklich wächst? Wie kann ich meinen Glauben so stärken, dass ich in den Momenten, wo es drauf ankommt, vergeben kann? Und damit komme ich zum dritten Punkt, der Frage nach deinen Mitspielern. Also wir gehen ins Stadion. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Für mich war diese Woche, mich hat das sehr bewegt, das Attentat in Charleston. Und offen gesprochen hat mich vor allem bewegt, wie die Leute damit umgegangen sind. Also wie, ihr habt das sicher mitbekommen, ja, wie dann die Angehörigen der Opfer in der ersten Verhandlung oder in der ersten Anhörung sozusagen hat der Richter ja die Angehörigen gebeten, ein kurzes Statement abzugeben. Und auf der Videoleinwand war der entsprechende Attentäter, der auch vorher nochmal ziemlich, das darf man glaube ich so sagen, ziemlich wirres Zeug erzählt hat. Und dann stehst du da, du hast vor 2 Tagen hast du deinen Sohn verloren, du hast eventuell deine Mutter verloren oder was auch immer. Es hatte jemand massiv Schmerz zugefügt. Und du hättest ganz viele andere Worte als Angeklagter im Kopf. Du hättest ganz viele Dinge, was du gerne mit dieser Person machen würdest oder was du gerne sehen würdest oder welches Rechtsurteil du vielleicht im Kopf hättest. Und ich muss sagen, das hat mich wirklich bewegt zu sehen, dass denen diese Leute und das, was die sagen, wir vergeben dir. Wir vergeben dir, weil uns vergeben worden ist. Das ist viel mehr als 2 Burpees. Das ist auch mehr als 20 Burpees. Das hat der Torben dir gerade vorgemacht. Das ist sozusagen die Strecksprung-Liegestütz-Kombination. Das ist der Moment, wo es wirklich drauf ankommt. Und das Interessante ist, das hatte massive Konsequenzen. Ich weiß nicht, ob ihr es gestern Abend gesehen habt, in den Heute-Nachrichten hat Marietta Slomka hat was, wie ich finde, Unglaubliches gesagt. Sie hat gesagt, wir können etwas von einem solchen Glaubenszeugnis, können wir etwas lernen. Unsere kaputte Welt, die so viele Herausforderungen hat, die fragt, die nicht weiß, wie sie damit umgehen soll, dass Menschen sozusagen aus schlechten Lebensverhältnissen sozusagen die Mauern unseres Wohlstands stürmen und sagen, wir wollen hier irgendwie rein. Die nicht weiß, wie sie damit umgehen soll, dass auf der einen Seite massive Armut, auf der anderen Seite ganz großen Reichtum gibt. Die nicht weiß, wie sie vernünftig Beziehungen leben soll, wie das funktionieren kann. Die viele Fragen hat, die wirklich drängend sind. Und Angela Merkel hat es jetzt, ich glaube am Freitag war es, auf einer großen Veranstaltung auch gesagt, wir brauchen Christen, die ihren Glauben bekennen. Wir brauchen Christen, bei denen unter dem Strich, also der Frage, wofür steht dein Leben? Wo eine Haltung der Vergebung und eine Haltung des Dienens und eine Haltung der Liebe steht. Die unser Land verändern. Die sagen, ja, wir treten den Riss, weil wir wissen, wir stehen in dieser Welt. Und wir sind Kirche gerade in dieser Welt. Und wir sind für die Menschen da, weil wir wissen, dass jemand für uns da war. Das kann uns nicht egal sein. Das darf uns auch nicht kalt lassen. Das lässt es uns aber oft. Weil wir beschäftigt sind, unseren Rucksack zu tragen und zu schleppen. Wir sind damit beschäftigt zu zählen, ob da jetzt gerade 4 Scheiben oder 5 Hantelscheiben drin sind. Ob wir jetzt gerade 3 Burger essen sollen oder lieber nur 1. Oder ob das Sahnegeschnetzeltes lieber mit 20% Schmand oder mit 40% Schmand besser schmecken würde. Das sind alles wichtige Dinge. Aber ich glaube, dass wir wirklich herausgefordert sind, als Christen einen Unterschied zu machen und uns zu fragen, hey, wofür stehen wir mit unserem Glauben? Was steht drunter? Was steht unter deinem Leben drunter? Und von dieser Frage her können wir anfangen, unsere Umwelt zu verändern. Wir können anfangen, unsere Beziehung zu verändern, indem wir uns selber zurücknehmen und fragen, hey, wie kann ich dir dienen? Indem wir anfangen, uns zu segnen, indem wir in die Gottesdienste kommen und sagen, wir fragen uns nicht mehr danach, wie war der Gottesdienst? War die Predigt gut? War sie zu lang? War sie zu schnell? Wie auch immer. Sondern wir fragen uns, hey, was hast du mitgenommen? Wie kann ich dir heute dienen? Was brauchst du? Das ist ein anderer Lebensstil. Und dann merken wir, dass von diesem Ereignis, das uns am Kreuz vergeben worden ist, sich ein wahnsinniges Feld eröffnet. Ein Feld für dein Leben, indem du Dinge machen kannst, indem du Dinge auf den Kopf stellen kannst und indem du aber Verantwortung hast für deine Mitwelt, die dich braucht, die sagt, hey, helf mir. Aber nicht, indem du mich belehrst, nicht, indem du mir sagst, was alles richtig ist und was du alles Tolles gemacht hast, sondern indem du mit anpackst, indem du dienst. Und ich wünsche mir, dass wir von unserem mitunter Schmerz, aber vielleicht auch der Freude, die in unserem Herzen ist, dass wir uns davon nicht irritieren lassen. Ich habe selber gemerkt, um zum Ende zu kommen, das Ereignis, dass meine Mutter gestorben ist und in meinen Augen immer noch viel zu früh, das hat mich nicht nur runtergezogen, sondern das hat mir auch gewissermaßen, das hat mich in eine Aggression und auch in eine innere Wut getrieben. Und ich habe gemerkt, dass das verletzt mich und das hat mich zutiefst enttäuscht von Gott, aber auch enttäuscht sozusagen von den ganzen Umständen und von dem Leid, was damit verbunden ist. Und ich habe mich zurückgezogen. Ich habe mich zurückgezogen in mich und damit gewissermaßen sozusagen diesen Lebensstil zu sagen, hey, okay, mir ist vergeben und ich darf anderen vergeben. Den habe ich dadurch ein bisschen verlassen und ich habe lange gebraucht, bis ich wieder zurückgekommen bin. Und ich glaube, dass das Zurückkommen ist ein Teil des Weges. Es geht nicht darum, dass wir das möglichst schnell hinter uns lassen. Es ist ein Teil deines Lebensabschnittes. Und wenn du was hast, woran du knabberst oder wo du sagst, das ist mir passiert und deswegen habe ich mich jetzt ein Stück zurückgelehnt, dann geht es an, dann arbeite dran. Aber lass es nicht dazu führen, dass nachher was unter deinem Leben steht, was du nicht so gerne eigentlich möchtest, dass es drunter steht. Wofür stehst du? Wofür gibst du Zeugnis ab? Was sehen Leute, wenn sie in dein Leben schauen? Was heißt es, dass du nicht nur XY, sondern XY Christ heißt? Amen. Ich würde gerne einen Vorschlag machen. Und zwar würde ich anbieten, dass wir vielleicht 2 Minuten uns einfach Zeit nehmen, dass wir ruhig sind. Und dass du für dich einfach überlegst, gibt es eine Sache, mit der du gerne anfangen möchtest? Mit der du anfangen möchtest, darüber nachzudenken, hey, was steht unter deinem Leben? Wofür stehst du? Was ist dein Zeugnis? Was ist das, womit man dich identifizieren soll? Damit du in dem Moment, wenn es darauf ankommt, wenn du gefragt wirst, so, was ist jetzt? Damit du was sagen kannst. Und damit du dem Angeklagten ins Gesicht sagen kannst, ich vergebe dir.